Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Juni 2003, Rotterdam, Hafen. Zwei Container aus Südamerika werden durch den Röntgentunnel der Zollfahndung geschickt. Bananen sollen drin sein, geliefert werden sollen sie nach Siegburg bei Bonn. Doch die Scanner schlagen an. Denn in den Obstkisten befinden sich nicht nur Bananen, sondern vor allem Drogen. 400 Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von rund 20 Millionen Euro. Noch am selben Tag wird ein 59-jähriger Mann festgenommen, Alonso T., der selbsternannte Bananenkönig von Siegburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus dem Rheinland, wie der Name schon sagt. Und mein Name ist Anna-Maria Bekes.
Und ich bin Sabrina Bauer. Bevor wir jetzt in den heutigen Fall starten, noch schnell zwei Hinweise. Es wird heute nochmal eine Feedback-Runde am Ende der Folge geben. Da reagieren wir auf euer Feedback. Wer das hören möchte, soll also einfach bis zum Schluss dranbleiben.
Genau, und der zweite Hinweis, der betrifft unseren Live-Podcast am 1. November im Kontrakreistheater in Bonn. Wir wollten hier eigentlich jetzt nochmal Werbung machen, aber tatsächlich ist die Veranstaltung wieder total schnell ausverkauft gewesen, wofür wir sehr dankbar sind. Also wir freuen uns total auf euch und bis zum 1. November.
Genau, aber kommen wir jetzt mal zum Fall. Wir sprechen heute über den sogenannten Bananenkönig von Siegburg. Das hört sich irgendwie fast schon so ein bisschen niedlich an, oder?
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch ein bisschen größenwahnsinnig. Alonso T., den Namen haben wir wie immer geändert, wurde in Australien geboren, wuchs in Chile auf und lebte seit den 1980er Jahren in Deutschland. Und zwar in Siegburg, das ist ja die Kreisstadt des Rhein-Sieg-Kreises, der Bonn quasi umgibt. Also Bonn liegt in der Mitte dessen. Und nach außen führte Alonso ein ja gut bürgerliches, fast schon unscheinbares Leben als verheirateter Mann mit zwei Kindern.
Also der nette Nachbar von nebenan.
Ja, so ungefähr. Alonso hatte eine Firma, die Obst aus Südamerika importierte, insbesondere eben Bananen.
Wissen wir denn noch mehr über seinen Werdegang?
Ja, Alonso war in den 1970er Jahren von Chile nach Australien gezogen, also zu seinem Geburtsort sozusagen, und hatte dort als Flugingenieur gearbeitet. Der lebte also ein ganz normales Leben, bis er wiederum auf Hawaii dann eine deutsche Schlagersängerin traf, Gabi Baginski.
Okay, du weißt, bei dem Thema Schlager bin ich komplett raus. Hilf mir, wer ist das?
Ja, ich kannte sie bis dahin tatsächlich auch nicht, aber das ist wohl eine recht bekannte Schlagersängerin oder vielleicht war, also sie lebt glücklicherweise noch, aber sie war, glaube ich, mal bekannter, als sie heute ist. Und zwar hat Gabi Baginski Hits gehabt wie Olala, heute fängt die Party an. Beiler, Beiler, Tanz heute Nacht oder auch, es kann mit 40 wie mit 20 sein.
Oha.
Alonso und Gabi haben sich also auf Hawaii verliebt und er zieht dann mit ihr nach Deutschland und wird sogar ihr Manager. Ende der 1980er trennten die beiden sich allerdings.
Und Alonso wurde nach seinen Jobs als Flugingenieur und Schlagermanager jetzt also Bananenimporteur.
Ja, Ende der 1990er gründete er nämlich seine Import-Export-Firma in Siegburg und von da an ging es für ihn finanziell steil bergauf. Kein Wunder, denn er beschränkte sich ja nicht drauf, Obst zu importieren. Stattdessen baute er sich über die Jahre ein, ja man kann fast sagen, ein ganzes Drogenimperium auf.
Also König passt dann gar nicht mal so schlecht, nur dass es eben nicht um Bananen ging, sondern um Kokain.
Richtig. Also Alonso war mit diesem Handel über viele Jahre extrem erfolgreich.
Er schmuggelt also Kokain aus Südamerika nach Siegburg. Wie denn genau?
Ja, Alonso hatte Handelsverbindungen nach Chile, da hat er ja lange gelebt, außerdem aber auch nach Ecuador und nach Kolumbien.
Der Drogenhandel in Südamerika, insbesondere ab den 1970er Jahren, war stark geprägt durch die Produktion und den Export von Kokain, das hauptsächlich in Kolumbien, Peru und Bolivien hergestellt wurde. Kolumbien wurde zum Zentrum des Kokainhandels, da Kartelle das Geschäft mit Gewalt und Korruption kontrollierten. Pablo Escobar spielte dabei eine zentrale Rolle. Escobar gründete das berüchtigte Medellin-Kartell und wurde in den 1980er Jahren eine der mächtigsten und reichsten Drogenbosse der Welt. Er kontrollierte den Großteil des Kokainhandels in die USA und Europa. Sein Kartell war verantwortlich für extreme Gewalt, tausende Tote und die Destabilisierung Kolumbiens. Escobar wurde 1993 von kolumbianischen Sicherheitskräften getötet. Doch sein Einfluss auf den Drogenhandel ist bis heute spürbar.
Das System von Alonsos Firma war recht ausgeklügelt. Die, ja, ich sag mal, Mitarbeiter seines Drogenkartells wussten natürlich, dass es im Hafen von Rotterdam den weltgrößten Röntgentunnel gibt, der alles, was eingeschifft werden soll, gründlich untersucht. Deshalb wurden die Container mit den Obstkisten, in denen das Koks versteckt war, eigentlich immer über Antwerpen, also Belgien, in die Niederlande gebracht und von dort aus dann weiterverteilt.
Und das Ganze flog erst 2003 auf?
Jein, also es gab wohl schon 1999 Anlass für Ermittlungen, denn da wurden in Antwerpen zwei Paletten seiner Firma versehentlich auf einen falschen LKW geladen. Also die sollten eigentlich ganz woanders hin und damit wurde dann aber eine ungarische Firma beliefert versehentlich.
Lass mich raten, die hatte absolut nichts mit Drogenhandel zu tun.
Genau, also die waren recht überrascht, als sie in den gelieferten Obstkisten ganze 108 Kilo Kokain fanden.
Aber
Alonso kam in diesem Fall ungeschoren davon, weil die Ermittlungen der Polizei in Ungarn und Belgien einfach nichts ergaben. Also das war offensichtlich ganz gut verdeckt alles. Der konnte sein Bananenbusiness also erstmal relativ ungestört weiterführen, bis ihm bzw. seinen Helfern dann 2003 eben ein weiterer Fehler unterlief.
Da sind wir dann in Rotterdam.
Ja, das ist der Vorfall, von dem wir ganz am Anfang gehört haben. Diesmal ging es in Südamerika schief. Durch eine fehlerhafte Anweisung kamen die Bananenkisten diesmal nicht in Antwerpen an, sondern eben in Rotterdam.
Beim Superdrogenscanner.
Ja, sozusagen. Also schon damals war dieser Röntgenscanner in der Maasvlakte, also dem Hafengebiet von Rotterdam, extrem fortschrittlich. Das hat seitdem natürlich nochmal ein ganz anderes Level erreicht, seit die Maasvlakte 2 in den 2000er Jahren dazu kam. Aber auch schon damals waren diese Scanner in der Lage, den Inhalt der Container, die durch diesen Tunnel kommen, mit hochenergetischen Röntgenstrahlen zu durchleuchten. Diese Strahlen, die dringen durch die metallischen Wände der Container und der Scanner erstellt dann ein Bild von innen, also des Innenraums des Containers. Und dieses Bild wird von speziell geschulten Mitarbeitern analysiert. Auf den Bildern können auffällige Muster, ungewöhnliche Dichteverteilungen oder aber verdächtige Gegenstände wie Pakete oder Verstecke sichtbar werden.
Und in diesem Röntgentunnel flog der Drogenschmuggel von Alonso im Juni 2003 auf. 406 Kilo Kokain wurden zwischen den Bananen entdeckt.
Ja, und das entspricht einem Marktwert, zumindest damals, von um die 20 Millionen Euro. Da ist es kein Wunder, dass noch am selben Tag Ermittler die Wohnräume von Alonso T. in Siegburg durchsuchen. Und zwar genau genommen in Siegburg-Wolsdorf. Das ist, soweit ich das weiß, ich habe ja mal in Siegburg gearbeitet, so eine richtig gediegene, gemütliche Wohnsiedlung.
Dort wurde aber kein Kokain gefunden, dafür aber jede Menge Bargeld.
Ja, das kann man so sagen. Also knapp 1 Million US-Dollar, 200.000 Euro und 400.000 Schweizer Franken bewahrte der 59-Jährige in seiner übrigens recht prunkvoll eingerichteten Wohnung auf. Der selbsternannte Bananenkönig bestritt aber immer noch, mit Drogen gehandelt zu haben. Das Geld, das habe er ganz legal verdient. Nach Prüfung der Geschäftsunterlagen hat die Staatsanwaltschaft daran gelinde gesagt, einen kleinen Zweifel, also daran, dass er ausschließlich durch Im- und Export von Bananen so reich geworden sein kann, die sehen eine ganz enge Verknüpfung zwischen seinem legalen Geschäft und dem Drogenhandel.
Also Moment, Alonso behauptet ernsthaft, nur die Bananen hätten ihm das ganze Geld eingebracht.
Ja, genau. Bei einem Kilopreis von 20.000 US-Dollar für zweitklassige Bananen wurde es dann doch ein bisschen auffällig.
Ja, das kann man so sagen. Es wurden ja nicht nur Alonsos Firma und seine Wohnräume durchsucht, sondern auch die Wohnräume seines Anwalts. In der Garage des Anwalts fanden die Ermittler nämlich 3,5 Millionen Dollar in einem Koffer versteckt.
Ja, dieser Anwalt, das war übrigens ein Verwandter von Alonso, ein Angeheirateter, der hatte ihm offenbar geholfen, das Geld zu verstecken. Aber auch das war immer noch nur ein Teil des Gesamtvermögens. Insgesamt beschlagten die Ermittler 16 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen. Alonso versuchte bis zuletzt alles zu retten, also der telefonierte zum Beispiel aus der Untersuchungshaft heraus und er schmuggelte sogar Briefe an seinen Bruder in Chile nach draußen. Darin schrieb er unter anderem: Nur Mut, Bruder, wir kommen da raus. Es gibt vieles, was neu aufgebaut werden muss.
Und seine Versuche aus der Untersuchungshaft die Fäden zu ziehen, wurden ihm schließlich zum Verhängnis. Im Prozess, auf den wir jetzt gleich kommen, werden diese Briefe nämlich als Beweise vorgelegt.
Bevor wir zum Prozess kommen, noch ganz kurz ein wirklich schräges Detail. In den Ermittlungen gegen den Bananenkönig von Siegburg, da taucht der Name Bin Laden auf. Ja, genau, Osama Bin Laden.
Osama Bin Laden war ein saudi-arabischer Terrorist und der Gründer der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida. Geboren 1957 in Riad, Saudi-Arabien, stammte er aus einer wohlhabenden und einflussreichen Familie. In den 1980er Jahren kämpfte er im afghanischen Widerstand gegen die sowjetische Besatzung, was seine militante Ideologie formte. Er wurde international bekannt als Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf die USA, bei denen fast 3000 Menschen starben. Diese Anschläge machten ihn zum weltweit meistgesuchten Terroristen. Bin Laden strebte an, westliche Einflüsse aus der islamischen Welt zu verdrängen und sah die USA als Hauptgegner. Nach Jahren auf der Flucht wurde Osama Bin Laden am 2. Mai 2011 von US-Spezialeinheiten in Pakistan aufgespürt und getötet.
Aber was hatte Alonso denn mit Bin Laden zu tun?
Ja, Alonso hatte offenbar versucht, eine große Geldmenge, also wirklich groß, 500 Millionen libysche Dinare, das wären heute so um die 95 Millionen Euro, ich weiß nicht genau, wie der Kurs damals war, die wollte er für einen Scheich aus dem Nahen Osten waschen und dieser Scheich soll angeblich, und das wusste Alonso offenbar auch, Verbindungen zu Osama Bin Laden gehabt haben. Ob diese Verbindungen wirklich existierten, das konnte nie vollständig bewiesen werden, aber der Gedanke allein, den finde ich doch recht beängstigend. Und das zeigt, dass Alonso wirklich ein skrupelloser Verbrecher war, auch wenn das mit den Bananen vielleicht erstmal lustig klingt.
Man darf ja auch nicht vergessen, wie viel Leid Drogenhandel in diesem Ausmaß bei vielen anrichtet. Und ich meine jetzt sicher nicht in erster Linie den wirtschaftlichen Schaden.
Ja, du hast völlig recht. Das Gericht entschied sich in Alonsos Fall am Ende auch, sich völlig auf diesen Drogenhandel zu konzentrieren. Das war ja auch schon schwerwiegend genug. Also es war klar, Alonso hatte insgesamt mindestens 816 Kilo Koks nach Europa geschmuggelt, versteckt zwischen Bananen. Das reicht für die Höchststrafe und deshalb wurden die anderen möglichen Straftaten, die er eben noch begangen haben soll, nicht mitverhandelt.
Dann kommen wir also zum Prozess. Er beginnt am 31. Dezember 2004 vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Bonn. Alonso T. hatte zu dem Zeitpunkt schon 1,5 Jahre in Untersuchungshaft verbracht. Milde oder gar geständig hat ihn das aber nicht gemacht.
Nee, überhaupt nicht. Trotz der erdrückenden Beweislast bestreitet Alonso vehement, mit Drogen gehandelt zu haben. Er behauptet weiterhin, sein gesamtes Vermögen stamme aus legalen Geschäften mit Bananen.
Und seine Verteidiger versuchen, den Prozess durch zahlreiche Anträge zu verzögern. Etwa durch den Vorwurf der Befangenheit gegenüber den Richtern. Doch diese Versuche bleiben erfolglos.
Die Staatsanwaltschaft legt die Briefe, die Alonso aus der Haft heraus an seinen Bruder schrieb, im Prozess vor, das hattest du gerade schon gesagt. Und damit weist die Staatsanwaltschaft nach, dass er auch hinter Gittern weiterhin seine kriminellen Machenschaften koordinieren wollte.
Apropos Bruder, auch Alonsos Familie spielt ja eine Rolle im Prozess.
Richtig, der schon angesprochene Bruder in Chile wurde dort ebenfalls inhaftiert, weil er offenbar in den Drogenhandel involviert war. Ich konnte allerdings leider nicht rausfinden, ob er auch verurteilt wurde. Alonsos Ehefrau Heike, auch diesen Namen haben wir natürlich geändert, war als Zeugin im Prozess gegen ihren Mann geladen und verweigerte da die Aussage.
Sie war vermutlich auch in die Geschäfte verwickelt?
Ja, die Ermittler konnten nachweisen, dass sie auf Anweisung ihres Mannes Schließfächer geleert und das Geld bei Verwandten versteckt hatte. Später wurde sie wegen Geldwäsche und Begünstigung angeklagt, kam jedoch mit einer Geldstrafe von 22.500 Euro davon. Ihre Ehe zerbrach infolge des Skandals und die beiden ließen sich scheiden.
Ja, das ist vermutlich nicht wirklich überraschend. Aber erstmal läuft ja noch der Prozess gegen Alonso selbst. Der zieht sich über Monate hin, bis dann am 27. Januar 2006 das Urteil fällt. Alonso T. wird zu 15 Jahren Haft verurteilt, der Höchststrafe für Drogenhandel. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er 816 Kilogramm Kokain in Bananenkisten versteckt nach Europa geschmuggelt hatte. Zudem wird der Verfall von 13,3 Millionen Euro aus seinem Vermögen angeordnet. Geld, das er durch den Drogenhandel erwirtschaftet hatte.
In der Urteilsbegründung hielt der Vorsitzende Richter Josef Janssen Alonso T. vor, dass er seine legale Geschäftstätigkeit als Tarnung für den Drogenhandel genutzt hatte. Das Gericht erkannte keine Zweifel an seiner Schuld und alle Versuche der Verteidigung, den Prozess zu torpedieren, waren ja gescheitert. Alonso T. kündigte nach dem Urteil Revision an, doch der Bundesgerichtshof bestätigte im Dezember 2006 das Urteil in vollem Umfang.
Aber damit ist der Fall noch nicht ganz zu Ende, oder?
Nee, tatsächlich fehlt noch was, nämlich das Verfahren gegen den Anwalt von Alonso, der ja ebenfalls in dessen Geschäfte verwickelt war. Der wurde 2 Jahre später, nämlich 2008, verurteilt. Der angeheiratete Cousin hatte ja mehrere Millionen in seiner Garage versteckt und damit gegen das Gesetz verstoßen. Er wurde zu 21 Monaten Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe verurteilt. Sein Sozius, der ebenfalls in die Machenschaften verwickelt war, erhielt eine Bewährungsstrafe. Und damit endete dann einer der größten Drogenskandale, der das Landgericht Bonn je beschäftigt hatte.
Damit endet aber diesmal noch nicht ganz unsere Episode. Denn wir wollen heute mal wieder eine längere Feedbackrunde einschieben.
Ja, also nochmal, wer das nicht hören möchte, der kann gerne abschalten. Und wer doch, gerne dranbleiben. Es ist immer so ein bisschen doof, dass man in solchen Runden ja eher auf die, ich sag mal, platt gesagt negative, als auf die positive Kritik eingeht, einfach weil es sonst auch irgendwie so ein bisschen peinlich nach Beweihräuchern klingt. Aber seid euch wirklich gewiss, wir sehen eure vielen tollen und wertschätzenden Rückmeldungen und wir freuen uns da wirklich sehr drüber.
Ja, vielen Dank dafür. Es gibt aber natürlich auch andere Rückmeldungen und auch die sehen wir und wenn sie halbwegs oder sogar wirklich konstruktiv und hilfreich sind, gehen wir darauf total gerne ein.
So wie auf die Mail von Stefanie Bilinski, das ist jetzt überhaupt keine negative Mail gewesen. Stefanie ist Historikerin und arbeitet beim NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Die hat uns erstmal ein ganz großes Lob für den tollen Podcast-Zitat geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Und sie hat eine Ergänzung zu unserer Folge zu dem ermordeten jüdischen Metzger Josef Levy aus Bonn-Mehlem. Zum einen war unsere Aufzählung der Opfergruppen, derer mit den Stolpersteinen gedacht wird, nicht vollständig. In Köln gibt es diese Ehrung auch für ermordete Zwangsarbeiter. Ehrlicherweise, das liegt mir besonders am Herzen, das zu ergänzen, denn mein Opa war tatsächlich Zwangsarbeiter unter den Nazis. Also vielen Dank, Steffi, für diese wichtige Ergänzung.
Es gibt übrigens auch einen Fall über einen Zwangsarbeiter, der in unserem Brit spielt, nämlich in Zwistal. Vielleicht besprechen wir den hier auch mal in einer Episode.
Ja, total gerne. Und vielleicht kann Steffi dann sogar als Expertin mit dabei sein. Sie hat noch einen zweiten Punkt angemerkt, nämlich, dass man in dem Podcast denken könnte, dass die Verlegung des ersten Berliner Stolpersteins allgemein die erste Verlegung eines Stolpersteins war. Das stimmt aber nicht, nachdem Gunter Demnig 1990 mit einer Spur durchs Vergessen in Köln an die Deportation von Sinti und Roma erinnerte, was als Vorgänger der Stolpersteine angesehen werden kann, wurden am 4. Januar 1990 in Köln 9 Stolpersteine für Sinti und Roma verlegt. Und diese Probeverlegung ist die erste je verlegte Stelle, wenn der Stein am Rathausplatz mit dem Deportationsbefehl nicht mitgerechnet wird.
Also nochmal vielen Dank für diese wertvolle und übrigens auch noch total nette Rückmeldung. Was gab's denn noch?
Ja, ich habe zuletzt die Rückmeldung bekommen, übrigens versehen mit rosa Herzchen und einer weinenden Katze. Zitat, och Mädel, ich mag dich sehr, aber deine schnelle Sprache stresst ungemein. Also mal abgesehen davon, dass ich immer etwas allergisch reagiere, wenn ich Mädel genannt werde. Ja, ich weiß, dass ich manchmal echt zu schnell spreche. Ich versuche wirklich dran zu denken und ich werde das jetzt nochmal mehr und etwas bewusster tun. Wenn es für manche trotzdem zu schnell ist, hier der Tipp, dass man bei so ziemlich jedem Player auch bei YouTube die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen kann. Es gibt ja auch Menschen, übrigens auch mir sehr nahestehende, die Podcasts, auch diesen, grundsätzlich eher auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören.
Ja, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Du hast noch eine ziemlich persönliche Kritik bekommen.
Ja, es schrieb jemand und da sage ich direkt dazu, das war auch nicht die einzige Rückmeldung zu diesem Thema, aber das ist ein besonders nettes Zitat. Es schrieb jemand, dass, Zitat, die Moderatorin leider ihren persönlichen Frust in einem ansonsten professionell geführten Podcast rauslässt. Und das auch nicht zum ersten Mal.
Hä?
Ich glaube, mit dem Frust, da war mein, ich sag mal, Aufruf an die Polizei Bonn in der Folge zu Claudia Wilbert gemeint. Wir, also mein Kollege Nikolas Ottersbach und ich, wir haben das ja absichtlich ziemlich überzogen dargestellt, einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich glaube, wir haben für manche dann doch etwas zu doll überzogen. Vielleicht haben wir auch unser schauspielerisches Talent unterschätzt. Also, das ist offenbar nicht bei jedem so angekommen, wie wir wollten. Einige fanden es auch total lustig, aber andere eben nicht. Und deshalb haben wir entschieden, die Folge nach 2 oder 3 Tagen nochmal ein bisschen gekürzt neu hochzuladen. Trotzdem gerne an dieser Stelle nochmal, ich habe absolut gar nichts gegen Aktenzeichen XY und erst recht nicht gegen die Polizei Bonn. Ich bin ehrlich gesagt sogar sehr sicher, dass die Letzteren das gern so bestätigen würden. Wir sind total fasziniert von den Ermittlungen in Cold Cases, gerade natürlich in unserem Bereich, und wir würden darüber eben gern auch in diesem Podcast berichten. Also, eine persönliche Bemerkung, mein persönlicher Frust, der bezieht sich meistens eher auf den 1. FC Köln oder die niederländische Nationalmannschaft. Ich würde aber auf jeden Fall recht geben darin, dass der Podcast professionell geführt wird, halt lustigerweise von mir.
Okay, aber die lustigste Kritik kam aus meiner Sicht jetzt schon mehrfach, so oder so ähnlich, nämlich die an unsere, ich zitiere, KI-Stimme.
Ja, das ist wirklich ein Knaller. Tatsächlich haben wir in letzter Zeit immer mal wieder gelesen oder auch gehört, dass die Audios, die wir hier dazwischen schneiden, künstlich eingesprochen sein sollen, also von der künstlichen Intelligenz. Also um das jetzt mal sehr deutlich zu machen, unsere KI, die heißt Martin, der ist zwar nach meinem Dafürhalten intelligent, aber als ich ihn zuletzt gesehen habe, da war er ziemlich echt und gar nicht künstlich.
Ja, vielleicht ein kleiner Vorschlag, bei unserem Live-Podcast stellen wir euch Martin einfach mal vor und zeigen, dass er aus Fleisch und Blut ist und eben keine KI.
Ja, das ist eine sehr gute Idee, das machen wir auf jeden Fall.
Das soll es für heute auch gewesen sein mit dem Feedback zum Feedback. Danke, dass ihr wieder dabei wart und denkt dran, unseren Podcast mit 5 Sternen zu bewerten, ihn zu abonnieren und uns natürlich weiterhin immer gerne Feedback zu geben.
Entweder über den Fragesticker bei Spotify, auf Instagram, auf unserem Account @akte_rheinland, auf unserem YouTube-Kanal, also dem vom Generalanzeiger Bonn, oder per Mail an podcast@ga.de.
Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Moderation Anna-Maria Bekes. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Sabrina Bauer, Simeon Gerling und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Your Honor, we the jury find the defendant, Sweet Tango Apples, guilty. On all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples, too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.